Bärbel hat ja heute Morgen etwas aus dem 2. Korintherbrief gelesen. Und wenn man sich mit diesen Versen beschäftigt, dann merkt man erst einmal, hier geht es wieder eigentlich um eine Auseinandersetzung. Paulus und seine Mitarbeiter wurden von einigen aus der Gemeinde angegriffen. Und es ist ein Verteidigungsschreiben. Es geht also darum, zu rechtfertigen, dass Paulus sozusagen tatsächlich beauftragt ist, zu arbeiten, um der Gemeinde Gottes Weg und Gottes Willen nahe zu bringen. Und die Argumente, die er hier anführt, sind ziemlich tiefgreifend. Es geht also hier darum, dass er in 2, 3 Worten gesagt zeigt, es gibt einen alten Bund und es gibt einen neuen Bund. Die ihn angegriffen waren, waren Leute, die Vertreter des alten Bundes gewesen sind, die aus dem mosaischen Gesetz heraus ihre theologische Rechtfertigung gezogen haben, sage ich einmal. Paulus sagt, der alte Bund war was Großes, viel herrlicher ist aber der neue Bund. Und er führt jetzt an, dass er eine Parallele zieht zwischen Mose und seinen Mitarbeitern. Und in diesem Zusammenhang steht der Text, den Bärbel gelesen hat. Ich will nochmal so den Gedanken, den ich behandeln will, nochmal hervorheben und lese noch einmal so 2, 3 Verse zu Beginn des 3. Kapitels. Dort schreibt Paulus, ihr seid unser Brief. Also es geht darum, wer für die Gemeinde tätig war, der hat von anderen Christen ein Empfehlungsschreiben gekriegt. Das sind gute Leute, auf die müsst ihr hören oder denen könnt ihr vertrauen. Da kann ja sonst, sag ich einmal, jeder kommen und was behaupten. Und da die Kommunikation damals anders gewesen ist als heute, wo man einfach mal telefoniert, eine E-Mail schreibt oder so weiter, war das damals schwierig. Und da hat man eben halt Briefe, Empfehlungsschreiben gegeben. Und manchmal ist es auch so, wenn in einer Firma Leute beauftragt werden, kriegen sie von der Firma so ein Empfehlungsschreiben mit, dass sie tatsächlich berechtigt sind, ich sage mal, gewisse Aufgaben für die Firma wahrzunehmen und gewisse Vollmachten auszuüben. So auch hier. Und er sagt, in interessanter Weise, ihr seid unser Brief. Geschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen, weil über euch offenbar wird, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinernen Tafeln, wie das mosaische Gesetz, sondern auf fleischernen Tafeln des Herzens. Und über diese Verse habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und die sind Gegenstand dessen, was ich heute Morgen als Predigtthema habe. Ein Brief wird ja normalerweise heutzutage auf Papier geschrieben. Damals möglicherweise auf Pergament oder auf Papyrus. Aber hier kommt etwas ganz Besonderes zum Ausdruck. Er schreibt, dass er geschrieben wurde im Herzen der Apostel. Was soll das heißen? Ich habe das verstanden als ein Zeugnis, was der Apostel geben möchte, über die Art und Weise, wie er diesen Brief versteht. Nämlich, das ist nicht etwas Formales, sondern es ist etwas, was ihn ganz persönlich betrifft. Im Herzen geschrieben bedeutet das, wenn wir aus dem Herzen heraus arbeiten, erfasst es uns vollkommen und ganz und gar. Das geht uns nahe, das beschäftigt uns. Und er sagt, ihr beschäftigt uns. Und was wir sozusagen über euch dann sagen, das kommt aus den Tiefen heraus, unsere Gedanken, unsere Gefühle und unser Verhältnis zu euch. Ich will das mal ein Beispiel geben, wie Paulus Paulus das so meint. Er schreibt einmal über einen Menschen, der ihm sehr nahe steht und auch eine Art Empfehlungsbrief. Nämlich es geht um einen Sklaven, der jemanden, den Philemon entlaufen ist. Und Paulus hat Onesimus, so heißt er, aufgenommen, als er geflohen war. Und er ist ihm nun lieb und teuer geworden. Und er schreibt da ab Vers 10, ich bitte dich für mein Kind, also er bittet Philemon, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe. Ich bitte für Onesimus, der dir ehemals unnütz war, jetzt aber sowohl dir als mir nützlich ist. Und ich sende ihn dir zurück. Ihn, das heißt mein Herz, den ich bei mir selbst behalten wurde, damit er mir an deiner Stadt diente in meinen Fesseln. Es zeigt die tiefe Verbundenheit, die er zu diesem Menschen gewonnen hat, zu Onesimus. Und es drückt im 2. Korintherbrief aus, was für eine tiefe Empfindung und Verbundenheit er mit der Gemeinde in Korinth hatte. Interessanterweise, obgleich er dort auch viele, ich nenne es einmal, Feinde hatte. Und nun kommt noch etwas, was weitergeht. Er sagt, das ist nicht nur mein Verständnis über euch, sondern er sagt, ihr seid ein Brief Christi. Und das ist, sag ich mal, jetzt der Kern dessen, was ich heute Morgen zum Thema habe. Ein Brief Christi heißt also, die Gemeinde ist ein Brief und damit übermittelt sie eine Botschaft. Die Gemeinde übermittelt eine Botschaft von Christus, der ihn geschrieben hat. Und er hat ihn nicht geschrieben mit Papier und Bleistift, sondern er ist geschrieben worden durch den Heiligen Geist in ihn. Und was, denke ich, soll das bedeuten? Es soll bedeuten, dass Christus in der Gemeinde wirkt. Und das, was er bewirkt, ist ein Zeichen, eine Botschaft für die anderen Menschen, die dieses Wirken sehen können und können damit Christus verstehen, was er sagen will. Ein Beispiel, wie ich glaube, finden wir im 1. Thessalonicher Brief. Da schreibt Paulus ab Vers 6 des 1. Kapitels, und ihr habt unser Beispiel und das des Herrn nachgeahmt, indem ihr unter vieler Trübsal das Wort aufnahmt mit Freude des Heiligen Geistes. Und nun kommt es, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und Achaja ein Vorbild geworden ist. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn nicht allein in Mazedonien und Achaja erschollen, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, sodass wir nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Das heißt, wie die Gemeinde gelebt hat, was sie getan hat, was ist von ihr ausgegangen und ist eine Botschaft gewesen. Christus hat in ihr gewirkt. Wäre das nicht, könnten wir uns vorstellen, wie das wäre, wenn andere Gemeinde sagen würde über Hamburg, von euch aus ist das Wort erschallen. Wir brauchen überhaupt nichts über euch zu sagen in München oder Potsdam oder wo auch immer eine Gemeinde sein müsste. Es wirkt sozusagen in euch der Geist Gottes und stellt für sich ein Zeugnis und eine Botschaft dar. Ach, ich wünschte es mir so. So, aber es gibt ein Problem, wenn wir uns betrachten, sage ich einmal, sind wir nur eine kleine Schar. Ich könnte mir vorstellen, wenn das so wäre wie in Korinth, wären wir vielleicht 2 Leute mehr. Aber woran mag das liegen? Da gibt es vielleicht viele Gründe. Ein Grund, will ich mal sagen, ist das Bodenpersonal, wir. Und da gibt es viele Aspekte, ich habe nicht die Zeit, ich soll mich ja auch kurz fassen. Erzähle euch ein Erlebnis, was ich hatte. Ich hatte letzte Woche bei Amazon eine Bestellung aufgegeben. Drei Pakete hätte ich erwartet. Die sollten am Samstag geliefert werden. Nicht ein einziges ist von dem Lieferunternehmen zugestellt worden. Ich war Montag ziemlich sauer und habe den angerufen und Amazon, muss man sich vorstellen, hat eine Hotline-Nummer, die gibt man an. 2 Sekunden später klingelt das Telefon, es wird ein Gespräch vermittelt. Der Mann dort hat sich Mühe gegeben. Aber er konnte mir die Waren nicht liefern. Er konnte auch nicht wissen, warum nicht geliefert wurde. Und weil unser Brotbackautomat in der Woche gerade kaputt gegangen ist, habe ich gesagt, wenn ich den bestelle, wer weiß, wann ich ihn bekomme. Bin also zum Mediamarkt letztlich gefahren und habe ihn dort gekauft. Was will ich damit sagen? Das Vertrauen zu Amazon ist erschüttert worden. Nicht, weil die Leute dort im Unternehmen direkt einen Fehler gemacht hätten, sondern weil das Zusammenspiel mit den einzelnen Dienstleistern der Firma nicht funktioniert hat. Und wenn wir jetzt, sag ich einmal, Christus nehmen und er einen Brief schreibt, aber wir sozusagen das Bodenpersonal nicht mitziehen, wird das Vertrauen unserer Botschaft oder die Botschaft von Christi dadurch erschüttert. Dadurch geschieht es eben halt, dass das, was wir tun, sozusagen negiert wird. Es wirkt dem entgegen. Es ist ungefähr so wie eine Autoimmunkrankheit, Rheuma beispielsweise, wo der Körper gegen sich selbst streitet. Und der Mensch krank wird und in schlimmstenfalls bei einigen Formen verstirbt. Das kann ein Problem sein. Und übrig bleibt nachher sozusagen eine geistliche Ruine. Wir erinnern uns an die schrecklichen Worte, wie ich empfinde, die Jesus zu Sardis sagt. Ihr seid tot. Oder Laodicea, die ein Problem hatte. Wenn ihr doch heiß oder kalt werdet, ihr seid lau. Und darum werde ich euch ausspeien, wenn ihr nicht Buße tut. Was nun könnte man jetzt tun? Woran liegt das? Ich finde, Paulus beschreibt das in einer Stelle, die wir, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigt haben, sicherlich sehr gut kennen. Sie befindet sich im Galaterbrief. Und dort beschreibt er die Situation so im 5. Kapitel, dass es einen Widerstreit gibt zwischen dem Fleisch, dem Natürlichen des Menschen oder die Ideen und diese Strömung, die auf ihn ganz natürlich eingehen, und dem Geist. Und er sagt, ihr tut nicht das, was ihr wollt, weil ihr sozusagen einen Krieg in euch habt. Denn er sagt über das Geist und das Fleisch, denn diese liegen miteinander im Streit, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Doch wenn ihr vom Geist getrieben werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Das war Kapitel 5 des Galaterbriefes, Vers 17 und 18, was ich eben gelesen habe. Der sagt also, es gibt in den Menschen einen Kampf. Und er beschreibt es nachher dann so, diese Stelle, die Werke des Fleisches und die Frucht des Geistes. Interessanterweise ist es so, dass ich über gewisse Kleinigkeiten, sag ich mal, hinweggelesen habe. Es steht nicht Frucht des Fleisches, es steht Werk des Fleisches. Das, was man also tut. Es ist also so, dass also die Macht, die in den natürlichen Menschen wirkt, gewisse Dinge hervorbringen, die ihn von Gott trennen. Und das andere ist, wenn wir den Geist Gottes haben, dann bewirkt es eine Veränderung und es wächst etwas hervor, eine Frucht des Geistes. Wir kennen diese Werke des Fleisches, welche sind Unzucht. Und die Frage ist, sagt es uns etwas? Wenn wir zum Beispiel heute über Verhältnis von Mann und Frau sprechen, habe ich schon auch diesen Spruch gehört, mal eine Abwechslung in der Ehe befruchtet das ganze Verhältnis. Ist das etwas, was Gott sagt, oder haben wir den Mut zu sagen, das finden wir nicht gut, sondern Gott hat uns als Mann und Frau zusammengestellt und als eine Einheit dann zusammen den Weg gemeinsam in seinem Sinne zu gehen, uns gegen die Strömung der heutigen Zeit zu stellen. Unkeuschheit ist eigentlich, das griechische Wort hat etwas mit Unsauberkeit zu tun. In sexueller Hinsicht, vielleicht auch in anderer Hinsicht. Wie reden wir manchmal? Distanzieren wir uns klar oder lassen wir uns verführen, mit so zu reden, mitzudenken, auch manchmal so Ziele durchzusetzen, die mit Mitteln durchzusetzen, die nicht richtig sind. Götzendienst beschreibt er als ein Werk des Fleisches. Ist uns heute, sag ich mal, hier in unserem Kulturkreis ein bisschen fremd in dem eigentlichen Sinne, aber Geld? Gott hat uns etwas gezeigt. Das Geld kann ein Götze sein und wir sehen, wie viele möglicherweise wir uns beherrschen lassen, von dem Besitz mehr zu haben, um Macht zu gewinnen, um uns Dinge kaufen zu können, die das Leben schön machen. Aber plötzlich ist alles vielleicht davon geprägt und im Vordergrund und für andere Dinge keinen Raum. Zauberei. Streit beispielsweise wird hier als Werk des Fleisches erwähnt. Ein Thema, was uns nicht betrifft. Denken wir mal darüber nach. Aus Streit entwickeln sich Feindschaften, wenn ich dem anderen dann nicht vergeben kann. Wenn immer wieder so der Impuls entsteht, ich muss gegen den anderen arbeiten und regieren vielleicht. Wenn das unter uns wäre, wenn das unter uns ist, ist es so, dass wir auch einen Brief schreiben. Aber da werden Zeilen dann geschrieben, die nicht von Christus sind, sondern von einer anderen Macht. Dass ein Brief geschrieben wird, können wir nicht verhindern. Wir können auch nicht verhindern, dass der Brief, den wir als Gemeinde schreiben, gelesen wird. Aber wir können uns überlegen, was drinne steht in dem Brief, den andere lesen. Wenn wir vielleicht nicht so, in Anführungsstrichen, den Erfolg haben, könnte es sein, dass da Dinge drinne stehen, die nicht so gut sind? Die Leute vielleicht nicht unbedingt motivieren, zu uns zu kommen, weil sie das auch woanders erleben. Die Zorn, Streit, Parteiung. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Und die Liebe ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wo sie wirkt, spüren wir, dass etwas Großes passiert, ein großes Zeugnis gegeben wird von Gott. Das 13. Kapitel des 1. Korintherbriefes kennen wir alle. Aber schauen wir mal, was Petrus beispielsweise im 1. Brief im 4. Kapitel schreibt. Vers 8. Vor allen Dingen habt gegeneinander beharrliche Liebe. Und warum? Denn die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Wenn die Liebe da ist, wenn das Ja zu dem anderen da ist, dann ist es möglich, Dinge zu ertragen, die normalerweise schwer sind. Wo ich verletzt worden bin, wo mir wirklich Unrecht passiert ist, nicht nur in meiner Fantasie, sondern tatsächlich. Und die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Wenn Dinge passiert sind, die nicht okay sind, dann ist die Liebe wie ein Heilpflaster, was wieder etwas in Ordnung bringt. Und das ist eine Zeile in unserem Brief, den wir dann als Gemeinde schreiben. Und da, wenn das die anderen Menschen lesen, dass solch ein Geist in uns ist, dann reihen wir uns ein in das Zeugnis dessen, was Paulus meinte über beispielsweise die Korinther oder die Thessalonicher, was schon am Anfang erwähnt wurde. Dann spricht er als Frucht des Geistes Freude. Ich gebe zu, das ist mein Problem. Zurzeit habe ich offen gestanden mit Freude ein Problem. Das liegt daran, dass die Lebensumstände manchmal alles andere sind. Aber er ermahnt uns hier, dass man vielleicht wegsieht, dass ich wegsehen soll von das, was mir persönlich schwerfällt, was auf mich Einfluss nimmt, mich runterzieht, hin zu blicken auf Gott und von ihm aus zu sehen. Im ersten Petrusbrief, finde ich, ist das ganz wunderbar beschrieben. Erstes Kapitel, Vers 8. Über Jesus, den ihr liebt habt, ohne ihn gesehen zu haben, an den ihr glaubt, ohne ihn jetzt zu schauen, und über den ihr frohlockt mit unaussprechlicher und verklärter Freude, indem ihr das Ziel eures Glaubens, die Seligkeit der Seelen, davontragt. Wenn wir uns Gottes Geist öffnen, tut sich vielleicht eine andere Welt auf, die uns eröffnet wird, die unser Leben, was wirklich manchmal durch schwere Dinge herausgefordert wird, einen neuen Blickwinkel verschafft, neue Hoffnung gibt. Und die Freude ist ein Nährboden, ja zu sagen, vielleicht zu dem Weg, den wir gehen müssen, wiewohl er schwer ist. Aber wir haben auch, ich sag mal, schon mal gute Zeilen geschrieben. Ich erinnere mich an Puyo und Suhila, die eine Zeit lang sich mit uns versammelt haben. Und als sie geheiratet haben, hat Holger und Bettina eine Torte gebacken, eine Hochzeitstorte. Die sah wunderbar aus. Hab richtig Appetit gekriegt. Durfte ja auch ein Stück abhaben. Und sie waren, wie ich weiß, bei Joachim und Marion häufig zu Gast. Und plötzlich hatten wir einen Brief, sogar zwei Briefe, im Briefkasten mit einer anonymen Spende über jeweils 1.000 Euro. Das ist ein Antwortschreiben auf eine Zeile, die wir in unserem Gemeindebrief wohl geschrieben haben. Das sollte uns Mut machen, denke ich, weiter an uns zu arbeiten. Wie ich sozusagen Glauben leben kann, so schreibe ich in der Gemeinde. Und ich finde es wunderbar, wenn dann es so ist, wenn Jesus etwas wie in der Gemeinde zu Philadelphia sagt. In der Offenbarung im 3. Kapitel lesen wir ab Vers 8, ich weiß, deine Werke. Siehe, ich habe bewirkt, dass dir eine Tür offen steht, die niemand schließen kann. Denn du hast geringe Kraft und hast trotzdem mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Eine Gemeinde, von denen Christus sagt, sie hat geringe Kraft. Aber er bewirkte etwas. Da kann sich keiner mehr widersetzen, weil Jesus für sie Position bezieht und für sie wirkt, eingreift. Und nun kommt es, siehe, ich bringe es dahin, dass die Leute aus der Synagoge des Satans, aus denen, die sich Juden nennen, es aber nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will machen, dass sie kommen und sich vor deinen Füßen niederwerfen und bekennen, dass ich dich geliebt habe. Was wäre das für ein Zeugnis, wenn das auch über uns gesagt werden könnte? Es soll uns Motivation machen, geben, es soll uns Mut machen. Und wenn wir die Worte des Geistes aufnehmen, mag das gelingen.